Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing, dem Podcast für ganzheitliche Heilungswege und der Verbundenheit von allem. Mein Name ist Laura Eggers und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es mal um ein ganz spannendes und neues Thema in diesem Podcast, nämlich um das Thema Hormone. Gast ist Dr. Marieke Albrecht. Sie ist Ärztin in eigener Praxis und auch ausgebildete Hormoncoachin. Und wir sprechen heute natürlich über das Thema Hormone. Wir reden darüber, was Hormone eigentlich sind und was sie in unserem Körper alles bewirken. Wir sprechen über den Zusammenhang von Stress und Hormonen. Wir sprechen darüber, wie wir merken können, dass bei uns vielleicht ein hormonelles Ungleichgewicht vorherrscht, über den Zusammenhang von unserem Lebensstil mit Hormonen, aber auch wie gesellschaftliche Faktoren vielleicht Einfluss auf unser Hormonsystem nehmen, genauso wie Umweltfaktoren. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was man selber tun kann, um seine eigenen Hormone, sein eigenes Hormonsystem wieder in Balance zu bringen. Ich habe mich sehr gefreut, mit Marieke einen ganzheitlichen Blick auf das Thema werfen zu dürfen und habe auch ganz viel Neues darüber gelernt, wie wichtig Hormone eigentlich sind und was sie alles bewirken können. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und natürlich viele wichtige und wertvolle Erkenntnisse. Ja, hallo Marieke, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Folge und auf dieses Thema. Ich würde sagen, lass uns einfach einsteigen, indem du dich einmal vorstellst und ein bisschen was darüber erzählst, wer du so bist und was du so machst.
Total gerne. Ich heiße Marieke Albrecht, ich bin Ärztin. Ich habe mich niedergelassen in einer eigenen Privatpraxis in 2022 und ich habe mich spezialisiert auf das Thema bioidentische Hormontherapie. Darüber wird es heute auch ein bisschen gehen. Ich mache auch noch Nährstoffmedizin und insgesamt kann man das so ein bisschen als Überschrift machen, funktionelle Medizin. Also ich schaue immer, wie reguliert sich der Körper und wo ist er vielleicht dysreguliert, und dann versuche ich das gezielt zu behandeln. Also entweder indem ich dann Nährstoffe auffülle, wenn die fehlen. Die fehlen dann ja nicht nur in der Versorgung von Zellen, sondern auch in der Funktion. Also zum Beispiel spielen die eine Rolle in bestimmten enzymatischen Prozessen, in der Hormonherstellung und so weiter. Und ich verwende eben auch bioidentische Hormone, um die Regulation im Körper wieder in die richtige Balance zu bringen. So vielleicht.
Spannend. Ja, also wenn Leute das Stichwort Hormone hören, dann glaube ich, denken die meisten vielleicht an PMS, an die Wechseljahre, vielleicht an die Pubertät. Aber Hormone sind ja so viel mehr wie das. Willst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was Hormone eigentlich so sind und was sie in unserem Körper alles bewirken können?
Genau, Hormone sind Botenstoffe, sagt man mal so schön. Es sind quasi die Regulatoren von allen Zellprozessen. Und zwar steuern die wirklich alles. Von, dass wir atmen, dass wir einen Blutdruck haben, dass unser Blut fließt, über unsere Körpertemperatur, aber eben auch, wie unsere Stimmung ist, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich sind, ob wir traurig sind, ob wir einen Zyklus haben als Frau jetzt. Ob wir schlafen, ob wir wach sind. Also das hört nicht auf. Ich kann jetzt sozusagen alle Körperfunktionen aufzählen und die werden von den Hormonen gesteuert. Wir haben zwei Steuersysteme im Körper. Das eine System ist unser Nervensystem. Das Nervensystem ist quasi unser Gehirn und alle peripheren Nerven. Und die nutzen die Nervenbahnen als Leitung. Also können die Informationen immer dahin geleitet werden, wo eine Nervenbahn langfließt und wo sie endet. Und die Hormone, die funktionieren ein bisschen anders. Die nutzen das Blutsystem als Leitungsbahn. Also die schwimmen im Blutsystem rum und alle Zellen haben Verbindung zu unserem Blutsystem. Und deshalb können alle Zellen, die dann einen entsprechenden Rezeptor für das Hormon haben, auf das Hormon reagieren. Jetzt so ein ganz plastisches Beispiel, das Hormon Cortisol, das ist das, was uns morgens wach macht. Wir kennen das so als Stresshormon, ist eigentlich so das Hormon, was dann morgens der Motor ist. Das Licht geht an, die Augen gehen auf, Cortisol wird ausgeschüttet in die Blutbahn und dann kriegen alle Zellen, die Cortisolrezeptoren haben, die Information, jetzt ist Wachsein angesagt. Also der Blutdruck muss ein bisschen hochgehen, die Atmung muss ein bisschen schneller werden, wir müssen uns ein bisschen besser konzentrieren können, das Gehirn muss anschalten, die Gedanken fangen an. Also ganz viele Dinge passieren, die Muskeln werden ein bisschen besser durchblutet, weil wir wollen jetzt aufstehen. Und so passiert das mit jedem Hormon. Und Hormone funktionieren immer so ein bisschen im Gleichklang, weil natürlich jetzt haben wir alle Systeme auf Wach oder Alarm geschaltet mit dem Cortisol. Nur weil das Cortisol jetzt vielleicht aus der Blutbahn weg ist, weiß die Zelle noch nicht, was es jetzt als nächstes machen soll, sondern es braucht ein zweites Hormon, einen zweiten Impuls, der dann das nächste Mal Bescheid sagt, jetzt ist Schlaf angesagt und jetzt sollen alle Zellen wieder ein bisschen runterfahren und jetzt soll aber die Verdauung funktionieren und die Entgiftung funktionieren und was dann im Schlaf alles wichtig ist. Und so funktionieren unsere Hormone. Wir haben ganz, ganz viele davon. Wir oder ich behandle vor allen Dingen oder hauptsächlich mit Steroidhormonen. Das sind alle Hormone, die vom Cholesterin kommen. Das ist zum Beispiel das Cortisol, das ist das Progesteron, Östrogene, Testosteron, DHEA. Aber man kennt vielleicht auch Schilddrüsenhormone. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Die Schilddrüse ist ganz wichtig für die Energiebereitstellung in unserem Körper. Und wir haben drei große periphere Drüsen, wo diese Hormone gebildet werden. Das sind die Eierstöcke oder die Hoden, die Nebennieren und die Schilddrüse. Wir haben noch ganz viele andere Organe, die auch Hormone bilden. Aber wenn wir uns sozusagen mal auf diese drei großen konzentrieren, ist das schon ein ziemlich übersichtliches Feld oder unübersichtliches Feld, je nachdem, wie man es betrachtet. Und diese Steuersysteme sind eben ganz fein aufeinander abgestimmt. Also die Schilddrüse kann auch nicht alleine arbeiten, sondern die braucht immer zwingend auch noch die Nebennierenhormone, die Stresshormone, die Eierstockhormone und so weiter. Und das ist alles wiederum verschaltet mit unserem Gehirn. Also in unserem Gehirn entstehen ja Impulse durch die Nerven. Das sind erstmal elektrische Impulse. Und die müssen dann übersetzt werden, damit die im Blut irgendeine Information weitergeben können, damit unsere Leber mit dem Gehirn kommunizieren kann, braucht es eben ein Hormon. Und deshalb werden dann diese elektrischen Impulse von unseren Nerven übersetzt in hormonelle oder in eine biochemische Antwort. Das sind dann Hormone. Und da gibt es zwei große Drüsen im Gehirn. Das eine ist der Hypothalamus. Da werden die ersten Hormone oder Steuerhormone gebildet. Der Hypothalamus sagt dann wieder der Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse, hat man vielleicht schon mal gehört. Die sagt der Bescheid, hier so und so soll die Information soll jetzt weitergegeben werden. Und die Anhangsdrüse schüttet Hormone aus, wie zum Beispiel das TSH von der Schilddrüse, hat man vielleicht schon mal gehört. Und die sagt dann den Drüsen im Körper Bescheid. Hier, jetzt brauchen wir mehr von dem Hormon, weniger von dem Hormon. Und das ist sozusagen ein ganz fein abgestimmtes System, was eben diese Übersetzung von unser Gehirn möchte jetzt irgendwas oder will irgendwas ansagen und unseren Körperfunktionen ist. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Wow, ja, also ich finde, das klingt für mich eher komplex, also und auch total spannend, wenn man so merkt, wenn man dir so zuhört, dass einfach alles mit allem zusammenhängt, ne, dass man nicht ein Organ oder ein Hormon vielleicht außerhalb von dem Kontext von allen anderen Sachen betrachten kann. Ich habe das Gefühl, also es ist vielleicht nur ein Gefühl, ich weiß es nicht, aber dass viele Menschen in meinem Umfeld zumindest auch sich viel über zum Beispiel hormonelle Beschwerden beklagen. Hast du das Gefühl, also ist das was, ein Thema, das sozusagen wächst oder ist das gerade nur so ein subjektiver Eindruck?
Ich glaube, der Fokus wächst, also dass mehr in den Fokus gerückt wird, Hormone gibt es auch noch und die können auch was mit meinen Beschwerden zu tun haben. Grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr lange nicht im Fokus gewesen. Und das ist so ein bisschen das, was sich jetzt hoffentlich langsam ein bisschen verändert, wofür ich ja auch zum Beispiel jetzt in deinem Podcast bin, einfach mal, um den Blick ein bisschen zu öffnen, auch im Bereich Psychologie, Psychiatrie. Ja, das sind Hormone sehr stiefmütterlich bisher behandelt, würde ich es mal ganz vorsichtig sagen. Ne? Dass die Schilddrüse mal untersucht wird, das ist irgendwie noch... Das ist noch so, gehört noch mit zum Standard. Ob sie dann auch behandelt wird, ja, jein, weiß ich nicht. Und die anderen Hormone werden eigentlich noch gar nicht gut angeschaut. Und dass man da sozusagen mal den Blick öffnet und sagt, ja, natürlich ist es wichtig, dass wir uns angucken, wenn jemand Ängste hat, was ist da passiert, psychologisch, psychotherapeutisch, wo kommen die Ängste her, wie können wir das behandeln? Aber gleichzeitig können Ängste, jetzt nur mal so als Beispiel, auch eine körperliche Ursache haben, nämlich ein Hormonungleichgewicht. Und das ist für viele ganz unbekannt. Also obwohl das was ganz Häufiges ist, was jetzt zum Beispiel Frauen so in der Lebensmittel in den Wechseljahren erleben, dass sie plötzlich Ängste bekommen oder richtig ausgewachsene Angststörungen, die sie vorher nicht hatten. Und natürlich hat das immer auch was damit zu tun, was ich schon erlebt habe, wie resilient ich bin, wie meine Kindheit war. Das ist klar. Aber gleichzeitig sind diese Frauen dann in einem wahnsinnigen Hormonchaos, weil die Wechseljahre bedeuten, dass eine ganze Drüse aufhört zu arbeiten. Die Eierstöcke gehen einfach in Ruhestand. Und daher kommt so ein Hormonmangelzustand, den der Körper 50 Jahre lang nicht kannte. Und der kann an ganz vielen Stellen Probleme machen. Und die eine Frau hat halt Schlafstörungen, die nächste Frau hat Hitzeballon und eine Frau hat Ängste. Und man kann auch alles drei haben. Aber so unterschiedlich ist es, weil wir unterschiedlich stark darauf reagieren. Warum das genau so ist, kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Aber das hat bestimmt Gründe, dass wir unterschiedlich viele Rezeptoren ausbilden, aufgrund zum Beispiel unserer Umwelt oder was wir erlebt haben. Also das hat wieder, ne, also ich kann diesen Kreis immer wieder ziehen, dass wir immer wieder sagen, okay, alles hängt von allem ab. Aber wir dürfen nicht oder wir müssen anfangen, das vernetzter miteinander zu betrachten. Weil natürlich kann ich jetzt mit der Frau Psychotherapie machen oder ihr Psychopharmaka geben, aber vielleicht bräuchte sie eigentlich auch noch irgendeine hormonelle Unterstützung. Und dann würden sich ganz viel von den Ängsten oder den Schlafstörungen oder irgendwas würde sich auflösen oder verbessern. Und dann würde vielleicht auch die Psychotherapie wieder besser funktionieren. Weil man nicht gegen so eine Wand anläuft, wo auch noch ein biochemisches Problem dahinter steht.
Ja, total spannend. Also ich finde das ja immer, ich liebe ja dieses systemische Denken und auch zu sehen, okay, alles hängt mit allem zusammen, also die Hormone mit der Umwelt vielleicht, aber dann mit der Lebenssituation und dem Körper und so weiter, total spannend. Und das ist ja vielleicht nochmal einfach auch ein neuer Weg sozusagen oder ein zusätzlicher Weg, Dinge im Leben zu verändern, der vielleicht manchmal der kürzeste Weg sein kann sozusagen. Ne? Weil wenn man so ein hormonelles Ungleichgewicht ausgleichen kann, kann ich mir vorstellen, dass das relativ schnell vielleicht erfolgreich oder unterstützend sein kann im Vergleich zur Psychotherapie, die vielleicht manchmal auch dauert einfach.
Total. Und das ist tatsächlich so. Also Hormone wirken ganz schnell. Also egal, ob sie jetzt von unserem Körper produziert werden, die müssen ja ganz schnell, es soll ja eine Reaktion kommen. Deshalb, wenn die produziert werden, dann ist quasi die Wirkung auch schon da, wenn die ausgeschüttet werden. Und so funktioniert das eben auch, wenn wir Hormone von außen geben. Dann sind die sehr schnell, fluten die sozusagen im Blut an und dann können die Zellen darauf reagieren. Es gibt auch ein paar langsame Wirkungen von Hormonen, weil die auch am Zellkern wirken, an der DNA was verändern oder was ablesen können. Das dauert dann ein bisschen länger, aber diese schnellen Wirkungen, also überhaupt eine Wirkung, merken wir ganz, ganz schnell. Und das ist tatsächlich auch ein Unterschied, ja zum Beispiel zu Psychopharmaka. Das ist jetzt immer so ein Beispiel, weil Frauen in der Lebensmittel kriegen sehr viel Psychopharmaka verordnet. Deshalb reite ich da gerne ein bisschen drauf rum. Und die funktionieren oft ganz schlecht. Also man versucht, das ist ja ein guter Versuch, wenn eine Frau gar nicht schläft oder wenn sie Panik hat oder Ängste oder Depressionen. Aber ganz häufig führt das gar nicht zum Ziel. Dann versucht man ein anderes Medikament und dann ist man irgendwie ewig damit beschäftigt, weil die immer dann 10, 12 Wochen brauchen, bis sie überhaupt wirken. Und so. Mhm. Und so ein Hormon oder eine Hormontherapie, da merkt man schon nach 2, 3 Wochen, ob es funktioniert oder nicht.
Mhm. Ja, kennst du vielleicht noch ein paar andere Beispiele? Vielleicht hast du ja welche im Kopf, wo man vielleicht klassischerweise erstmal nicht an Hormone denkt, wie zum Beispiel mit den Ängsten, wo du aber die Erfahrung gemacht hast, ah ja, das hängt doch öfter mal auch mit Hormonen zusammen.
Genau, also ganz viele. Ich sage ganz oft, ich bin so ein bisschen der Arzt, wo man hingeht, wenn man schon bei 6 anderen Fachmenschen war. Das kann ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel. Ein Beispiel sind Gelenkschmerzen. Da würde jeder irgendwie erstmal an Orthopäden oder an Physiotherapeuten denken, aber dass Gelenkschmerzen ganz klassisch auch was mit Hormonen zu tun haben, gerade mit Hormonmangel. Gelenkschmerzen sind ganz häufig bei einem Östrogenmangel zum Beispiel. Östrogene schmieren unsere Gelenke, also die sind dafür verantwortlich, dass wir diese Gelenkflüssigkeit bilden. Und wenn wir weniger davon bilden, ja, dann knarzt es halt im Gelenk und dann tut das halt ein bisschen mehr weh, kann man sich vorstellen. Ganz klassisch sind da so zum Beispiel so Gelenkschmerzen, die gar nicht so auf ein Gelenk bezogen sind, sondern die vielleicht so, mal tut mir das Knie weh, mal tut mir die Schulter weh, jetzt tut mir die Finger weh, was ist denn da los? Und dann denken viele, gerade Frauen so, oh ja, ich werde alt oder das ist halt Arthrose. Dabei könnte man halt eigentlich, wenn man die Gelenkschmiere wiederherstellt, was dagegen tun. Das wäre so ein Beispiel. Schlafstörung ist auch so ein Klassiker, dass Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, dass die oft, nicht immer, aber dass die oft eben auch ein hormonelles Problem sein können und was man sehr gut auch mit Hormonen behandeln kann. Übrigens auch bei Männern, auch Schlafstörungen bei Männern, sehr häufig hormonelles Problem. Ja, es gibt so ein bisschen kuriose Symptome, bei denen vielleicht viele nicht so daran denken. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man älter wird und Alkohol plötzlich nicht mehr so gut verträgt. Ist so ein Klassiker, genau. Okay. Also so ab der Lebensmitte, sage ich mal, und plötzlich ist Alkohol, wird man schneller betrunken oder man hat das Gefühl, oh, man kriegt viel schneller einen Kater. Ja, das ist liegt tatsächlich an der Hormonumstellung. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, was so ein bisschen anekdotisch vielleicht ist, aber was vielen Frauen auffällt. Oder dass man so eine schleichende, aber ätzende Gewichtszunahme merkt. Das ist auch so was typisch Hormonelles. Man hat vielleicht gar nichts verändert, man isst gleich, man bewegt sich gleich und trotzdem steigt das Gewicht so 1-2 Kilo im Jahr. Das wäre auch so was Klassisches.
Spannend, ja. Ja, total gut, das mal anzusprechen für vielleicht ZuhörerInnen, die vielleicht sich eins von diesen Symptomen haben zum Beispiel. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, so Hormone, die hängen mit ganz vielen Sachen zusammen. Wie ist es denn mit dem Lebensstil zum Beispiel oder Schlaf und Ernährung, Bewegung und so weiter? Können diese Faktoren auch unsere Hormone mit beeinflussen?
Genau, alles, was wir tun, beeinflusst unsere Hormone, weil ja alles immer eine Antwort erfordert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schlecht schlafen, dann ist das erstmal auch Stress für unseren Körper. Dann steigen die Stresshormone, weil evolutionsbiologisch hatte das ja auch mal einen Sinn. Wann haben wir schlecht geschlafen? Naja, wenn wir bedroht worden sind oder wenn es gebrannt hat, dann mussten wir ja nachts aktiv sein oder weglaufen oder so. Also unser Körper war ja darauf ausgelegt, okay, im Schlaf bin ich eigentlich sicher, aber wenn ich nicht sicher bin, dann muss ich ganz schnell alle Körpersysteme ja hochfahren können. Dafür sind unsere Stresssysteme da. Und dann steigen die halt. Und das heißt, dann brauchen wir Erholung. Also es ist noch nicht immer nur das Schlechte, was unsere Hormone beeinflusst, sondern eben auch alles Gute. Wenn wir dann genug Ruhepausen haben, wenn wir Erholung haben, wenn wir glückliche Momente haben, wenn wir dann einen schönen Urlaub haben und so weiter, dann sinken auch unsere Stresshormone wieder. Also das muss ich eben auch die Waage halten. Das weiß eigentlich jeder. Das ist jetzt auch nicht so unbekannt, dass man irgendwie Stress-Work-Life-Balance braucht. Aber das ist viel einfacher gesagt als getan. Unsere Stressoren sind halt meistens echt in der Überhand, weil wir so viele Mehrfachbelastungen haben. Wir arbeiten, wir haben Kinder, wir haben einen Haushalt, wir haben vielleicht noch Angehörige zu versorgen, wir haben Freundeskreis und so weiter. Und dann sind diese ganzen Dinge, die immer so ein bisschen den Grundrauschen von diesen Stresshormonen erfordern, weil wir brauchen immer ein bisschen Aktivität, wir brauchen ein bisschen Energie, wir müssen uns doch nochmal konzentrieren können. Ah, ich muss mir irgendwas merken. Ne? Also all diese Sachen führen dazu, dass immer Stresshormone gebraucht und benötigt und ausgeschüttet werden. Und wenn dann nicht immer wieder Phasen von Erholung, Entspannung, Ruhe, ausreichend Schlaf, Glück in jeder Form, also einfach schöne Momente, tolle Momente, Sozialkontakte und so weiter. Wenn die nicht kommen, dann bleibt immer oder dann klettern die Stresshormone langsam hoch und die ausgleichenden, beruhigenden Hormone werden langsam verdrängt. Also das ist zum Beispiel so eine Schleife, in der sich viele ganz langsam reinbegeben. Und da reicht es eben oft nicht aus, 2 Wochen im Jahr Urlaub zu machen, sondern wir brauchen diese Erholung eigentlich so wie so kleine Inselchen über den Tag verteilt. Wir brauchen immer mal 5 Minuten, wo wir mal nur durchatmen, wo wir nicht 1000 Sachen im Kopf nochmal durchrattern, wo wir mal in die Sonne gucken, wo wir einen Kaffee trinken, aber dabei nicht arbeiten. Also genau, das ist so eine Sache. Dann natürlich in der Umwelt haben wir ganz viel Hormone oder ganz viel hormonwirksame Substanzen. Das wird immer mehr. Das hat was mit unserer modernen Gesellschaft zu tun, weil zum Beispiel wie Weichmacher im Plastik, also Weichspüler für die Waschmaschine oder BPA in der Plastikflasche. Es ist aber nicht nur das BPA. BPA ist einfach ersetzt worden durch einen anderen Weichmacher. Überall steht jetzt BPA frei drauf, dann ist halt ein anderer Weichmacher drin. Weil natürlich muss das Plastik weich gemacht werden. So, da muss ein Stoff rein, der das macht. Weichmacher sind östrogenwirksame Substanzen, also die sind dem Östrogen ähnlich und können an unseren Östrogenrezeptoren tatsächlich auch wirken. Und deshalb haben wir so eine zunehmende Östrogendominanz in der gesamten Gesellschaft. Eben nicht nur bei Frauen, ist ja eigentlich ein typisches Frauenhormon. Auch Männer haben ein bisschen Östrogene, aber viel weniger. Aber in unserer Umwelt sind Östrogene sehr weit verbreitet mittlerweile. Dann haben wir das Thema mit der Antibabypille. Die wird ja von, weiß nicht, 100 Millionen Menschen oder sowas auf der Welt täglich eingenommen. Und das wird dann wieder über den Urin ausgeschieden und landet in unserer Umwelt. Das landet eigentlich auch in unserem Trinkwasser zum Beispiel. Da gibt es so Hochrechnungen. Es ist wahrscheinlich nicht besonders viel, aber spannenderweise, unser Trinkwasser wird nicht auf Hormone getestet. Und deshalb ist es ganz schwierig, an zuverlässige Daten zu kommen. Es gibt so Hochrechnungen, ob man denen so glauben kann, dass jeder Deutsche, egal welchen Alters übrigens, mit dem Trinkwasser alle 200 Tage eine Antibabypille zu sich nimmt.
Okay,
und krass, ja. Genau, ohne das zu wollen. Also, aber natürlich sind diese Substanzen mittlerweile in unserer Umwelt. Und so ist das eben auch in Kosmetika, in diesen Weichmachern und so weiter. Also wir haben sehr viele Substanzen in uns, wir tragen die am Körper durch Kleidung und so weiter. Und die können unser Hormonsystem auch beeinflussen. Ob es das gleich durcheinander bringt, ist immer eine Frage von Dosis. Die Dosis macht das Gift. Jemand, der sehr viel sich diesen Substanzen ausgibt oder da auch sehr empfindlich ist, hat da sicherlich mehr Probleme mit als jemand, der das nicht so hat oder der auch weniger exponiert ist.
Ja, okay. Aber das ist nochmal total spannend, das auch zu hören, dass es halt, dass wir auch Umwelteinflüssen einfach ausgesetzt sind und natürlich, klar, Stress. Und ich finde es eigentlich total spannend, was du so beschreibst, weil ja, das macht auch nochmal so eine kollektive Ebene so bewusst, dass unser individuelles Hormonsystem ja eigentlich auch was damit zu tun hat, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Den Gedanken finde ich auch total spannend. Also in so einer, sagen wir mal, recht kapitalistischen Gesellschaft, wo wir viel funktionieren müssen und wo vielleicht viele Umweltsubstanzen auch oder halt Substanzen in der Umwelt sind, haben Frauen und Männer wahrscheinlich dann ein anderes Hormonsystem oder andere Hormone im Blut als in einer Welt, die vielleicht völlig anders funktionieren würde.
Ja, absolut. Ne? Also weil wir uns eben diesen ganzen Stoffen auch aussetzen. Also unsere Welt ist halt sehr plastikdominiert zum Beispiel. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Und es gibt da ja auch Trends in die andere Richtung. Ne? Man sagt, okay, weniger Plastiktüten und weniger Plastiktupperdosen und Glasflaschen benutzen und so weiter. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass das Substanzen sind, die uns wirklich beeinflussen, das ist noch nicht besonders ausgeprägt. Also auch bei Kosmetika, Lebensmitteln und so weiter. Oder wie gesagt, beim Trinkwasser. Ich finde es eigentlich eine Schande, dass das nicht darauf getestet wird. Deshalb kann man noch nicht mal da Daten erheben. Also einfach erstmal zu schauen, okay, ist das eigentlich ein Problem? Wie groß ist vielleicht das Problem? Wir sehen ja manche Auswirkungen so gesellschaftlich. Zum Beispiel der Testosterongehalt bei Männern, der geht seit Jahren, Jahrzehnten sehr drastisch nach unten. Also der, weiß ich nicht mehr ganz genau, also ich glaube, es ist schon ein Fünftel oder sowas von den Durchschnittstestosteronwerten so von den Anfang der 1950ern. Aber das ist jetzt so, wie gesagt, also bei den Zahlen bin ich gerade nicht so firm, aber auf jeden Fall geht das total runter. Man sieht auch, dass die Spermienanzahl runtergeht und das muss ja irgendeinen Grund haben. Also das passiert nicht einfach so. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass wir sehr viel weibliche Hormone in unserer Umwelt zum Beispiel haben. Ein weiteres Thema, was ich eben noch ansprechen wollte, ist zum Beispiel die Fettleibigkeit. Auch so ein Thema, was gesellschaftlich einfach immer mehr ein Problem wird. Und zwar auch erst jüngst so. Also es ist ja erst so seit 30, 40 Jahren wirklich ein großes Problem. davor war die Menschheit einfach nicht so fettleibig. Und dieses viele Bauchfett, was sozusagen kollektiv Hormone produziert, das produziert nämlich auch wieder Östrogene, führt auch dazu, dass insgesamt einfach diese Östrogendominanz in der Gesellschaft zunimmt. Also das ist schon spannend und ich glaube, da müssen wir nicht nur Ernährung uns angucken oder wie unsere Gesellschaft funktioniert, sondern wir müssen auch schauen, okay, wie beeinflussen denn dann eigentlich diese Hormone oder diese Hormonungleichgewichte das, was danach kommt? Weil, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir so einen Überschuss an diesen Östrogen jetzt zum Beispiel haben? Mhm. Naja, der Körper verändert sich in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Also zum Beispiel ist der ein Gegenspieler zum Östrogen ist das Progesteron klassischerweise. Progesteron ist ein beruhigendes Hormon. Das lässt uns schlafen, das lässt uns entspannen, es ist angstlösend, es ist stressreduzierend. Also es ist auch ein Gegenspieler zum Stresshormon zum Beispiel. Und es ist auch ein Hormon, also Progesteron ist auch der Vorläufer vom Stresshormon Cortisol. Also wir brauchen es, um Stresshormone überhaupt zu bilden. Und wenn man diese Zusammenhänge schon nur diesen kleinen Ausschnitt sich anguckt, dann sieht man, okay, diese Östrogendominanz führt eben vielleicht auch ein bisschen dazu, dass wir in so einem Hamsterrad landen und dass wir wieder mit dem Stress nicht so gut umgehen können und dass wir immer schneller werden und dass wir weniger schlafen und so weiter. Und dann mit den ganzen gesundheitlichen Folgen, die darauf eben folgen können.
Total spannend. Das finde ich richtig spannend. Jetzt hattest du ja gerade schon auch das Thema Stress und wie der auch unsere Hormone sozusagen verändert, darüber gesprochen. Würdest du da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen? Weil ich glaube, das ist ein Thema, das ja vermutlich jeden von uns beeinflusst und vielleicht auch, wie wir vielleicht auch ein Stück gegensteuern können, sozusagen unsere Hormone wieder ein bisschen in die andere Richtung zu bekommen, wenn wir eben viel Stress ausgesetzt sind.
Genau, Stress ist ja so ein Überbegriff. Eigentlich ist das erstmal eine Bezeichnung für alles, was auf unseren Körper einprasselt und was der Körper irgendwie bewältigen muss. Und das ist erstmal neutral. Das kann was Gutes sein und das kann was Schlechtes sein. Also, dass wir morgens aufstehen müssen, kann ja auch erstmal was Positives sein. Ist ja schön, wir können was erleben. Dafür ist das Leben auch irgendwie da. Und dafür brauchen wir aber auch diese Stresshormone. Also Stress ist erstmal alles, was auf uns einprasselt. Und ein bisschen Stress, das kennen wir, führt zu Leistungssteigerung. Also wenn wir so wissen, okay, in 3-4 Wochen muss ich meine Hausarbeit abgeben, dann ist das schon so ein bisschen Druck, weil man denkt, ah ja, ich muss mich jetzt mal ransetzen und das machen. Aber dieses bisschen Druck führt auch dazu, dass wir uns dann mal ransetzen und dass wir das Ding fertig schreiben. Und das heißt, das führt zu so ein bisschen zu Leistungssteigerung. Wir können uns ein bisschen besser konzentrieren, wir können mehr leisten, wir können uns ein bisschen besser bewegen, unsere Muskeln werden besser durchblutet. Also ein bisschen Stress ist erstmal total positiv. Und es gibt aber immer dieses zu viel. Also Stress fängt immer an mit dem Cortisol. Das ist unser Hauptstresshormon. Wir haben noch ein paar weitere. Aber reden wir mal über das Cortisol, weil das ist das stärkste Stresshormon. Und dieses Hormon soll eigentlich nur unser Überleben sichern. Also das reguliert unsere Atmung, dass wir ein bisschen schneller atmen können, wenn wir das brauchen. Und dann reguliert es unseren Blutdruck und unseren Puls, dass wir schneller Blut und Blutdruck sozusagen produzieren können, sodass unser Stoffwechsel gesteigert werden kann. Es fördert ein bisschen die Durchblutung in unseren Muskeln, dass wir schnell wegrennen können oder kämpfen können. Und es hat aber genauso ein paar Ausschalter. Also Cortisol, wenn wir jetzt an die Steinzeit zurückdenken und der Tiger stand hinter uns, wir mussten jetzt mal sofort wegrennen, weil sonst sind wir tot. Dann war Cortisol der Star. Der hat das gemacht, dass wir jetzt sofort losrennen können. Und dafür muss aber ein paar Sachen dürfen dann nicht so gut funktionieren im Körper. Das sind so die Nachteile vom Cortisol oder vom Stress. Nämlich zum Beispiel unsere Verdauung. Also Verdauung wäre jetzt blöd. Der Tiger ist gerade hinter uns, wenn wir jetzt auf Toilette müssen. Unpraktisch. Also wird dieses System gerade ein bisschen gebremst durch das Cortisol. Genauso wie unser Gehirn. Also unser Gehirn ist ja in vielen Situationen ganz toll und vielem überlegen. Aber wenn ich jetzt gerade nur wegrennen muss, ist es nicht praktisch, wenn mein Gehirn sich einschaltet und erstmal reflektiert. Oh, sollte ich jetzt auf den Baum klettern oder zurück zur Höhle? Denn das dauert alles viel zu lange. Dann bin ich auch schon wieder tot, wenn ich das versuche, mit meinem Verstand zu regeln. sondern das erfordert eine reine körperliche Reaktion. Das ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber so kann man sich eben diese erste Reaktion von Stress vorstellen und so ist das noch heute. Also wenn wir ein bisschen Stress haben, steigt ein bisschen unsere Atmung, ein bisschen unser Blutdruck. Diese Reaktion ist immer noch genau dieselbe, obwohl die Situation meistens nicht mehr so dramatisch ist, wie der Tiger ist hinter uns. Und was aber dann meistens war, dann sind wir da weggelaufen und im besten Fall haben wir es überlebt und dann waren wir in der Höhle und dann waren wir wieder sicher und dann konnten wir uns wieder beruhigen, runterfahren, wir konnten was essen, wir konnten schlafen. Und das ist eben heutzutage genau dasselbe. Wenn wir ein bisschen Stress haben, in 3 Wochen habe ich meine Prüfung und dann habe ich die jetzt geschafft, ja, dann brauche ich danach aber spätestens erstmal wieder eine Regenerationsphase, wo ich Ruhe habe, wo ich nicht in den nächsten Stress reinlaufe, wo ich wieder ein bisschen entspannen kann, wo ich schlafen kann, wo ich mich um meine Ernährung kümmern kann, um Sport kümmern kann, diese Dinge. Das, wenn das nicht passiert, sondern wir uns so von einem Stress in den nächsten buxieren, dann kann man sich das wie so eine Aufwärtsleiter vorstellen und der Stress oder das Cortisol steigt und steigt und steigt, aber es wird nicht richtig abgebaut. Und dann passieren so die ersten Ungleichgewichte im Körper, weil wir da sozusagen immer mehr in dieses Alarmsystem gehen und weg von diesem, okay, ich komme auch wieder runter, ich habe diese Gegenspieler. Und dann passiert was, der Körper sagt an irgendeinem Punkt beim chronischen Stress, meistens schon nach ein paar Wochen übrigens, ja, ich kann jetzt gar nicht mehr noch mehr Cortisol herstellen, die Ressourcen sind erschöpft. Und dann fängt das Cortisol an zu sinken, obwohl wir eigentlich immer noch denselben Stress haben. Der Stress ist ja nicht weg, aber unser Körper kann jetzt plötzlich auf den Stress nicht mehr so reagieren. Und das ist der Moment, den wir auch alle kennen, dann wird Stress plötzlich anstrengend. Vorher war es noch, oh, ich habe ein bisschen mehr Energie und ja, ich packe das und ich halte durch und ich mache das. Und plötzlich wird Stress voll anstrengend und man merkt so, oh, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Oh, ich bin ja voll erschöpft. Ich habe Wortfindungsstörung. Oh, ich kann nicht mehr schlafen. Ich liege nachts wach und muss grübeln. Ich fange an zuzunehmen oder unkontrolliert zu essen. Und also ne, jeder hat andere Reaktionen auf zu viel Stress. Der eine kriegt Kopfschmerzen, der andere kriegt Bauchschmerzen, der einen tut es im Rücken weh. Also das kann sehr unterschiedlich sein, aber das kennt, glaube ich, jeder, diesen Moment, wo Stress anstrengend wird. Und das ist der Moment, wo das Hauptstresssystem nicht mehr so gut arbeitet. Dieses Cortisolsystem, was echt dafür ausgelegt ist, uns mit Stress umgehen zu lassen, kann jetzt nicht mehr so. Und jetzt gibt es sozusagen ein Backup-System. Jetzt kommen Hormone ins Spiel, also Stress ist ja noch da, der Körper will immer noch überleben, aber jetzt müssen andere Hormone mitmachen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Schilddrüse. Die Schilddrüse kann auch ein bisschen den Herzschlag anheben, die kann Energie bereitstellen, also die kann auch ein paar Funktionen, die wir im Stress brauchen, übernehmen, aber nicht so gut. Und eigentlich soll die noch ganz andere Sachen machen, die fallen jetzt aber hinten runter. Also dann kommen wir da wieder in das Nächste und da... Das Testosteron, ganz tolles Muskelhormon, kann uns auch helfen im Stress. Und wenn alle diese Systeme schon ein bisschen im Wanken sind, dann merken wir das schon ziemlich deutlich. Also dann merken wir Stress schon meistens in Form von körperlichen oder psychischen Problemen. Und dann geht es mal irgendwann in die völlige Erschöpfung, wenn nämlich alle diese Systeme schon sehr am Wackeln sind, dann ist unsere oberste Stressebene das Gehirn. Und da spielen eben Hormone eine Rolle, die heißen Serotonin und Dopamin und Endorphine. Das sind so unsere Glückshormone, die uns entspannt und konzentriert und glücklich durchs Leben laufen lassen. Und plötzlich müssen die, bildlich gesprochen, sich um das Überleben kümmern. Also plötzlich müssen diese Gehirnhormone auch mithelfen, dass unsere Atmung noch funktioniert, unser Blutdruck noch funktioniert, unser Puls noch funktioniert. Mhm. Und neudeutsch sagt man dazu Burnout. Ich finde den Begriff nicht so gut, weil der ist so unscharf. Aber den hat jeder schon mal gehört und darunter kann man sich vielleicht was vorstellen. Also es ist einfach eine chronische Erschöpfung. Die Erschöpfung ist eine körperliche. Der Körper kann diese Hormone nicht mehr herstellen. Und wer diesen Zustand kennt, der kennt auch dieses Gefühl von, okay, ich kann nicht mehr denken. Ich kann auch kein Glück mehr empfinden. Mein Körper ist wie nur noch am Funktionieren. Der ist wirklich nur noch damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Und das ist sozusagen, das will ich immer so ein bisschen mit diesem Bild darstellen, dass das sozusagen die, das ist die Eskalationsstufe Stress. Aber wir sind nicht immer so linear, ne? Bei dem einen kann das ganz schnell gehen, bei dem nächsten kann das langsam gehen. Manchmal geht das auch in Wellen, dass man manchmal denkt, okay, ich bin jetzt in der völligen Erschöpfung und in der ganz tiefen Depression, dann wird es wieder besser und dann geht es wieder schlechter. Also das ist jetzt nicht so linear, wie ich es gerade erzählt habe, aber das ist vielleicht ein ganz guter Überblick, um zu sehen, okay, Stress wird durch Hormone gesteuert, ganz elementar. Also wir können Stress und Hormone überhaupt nicht trennen. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Stresskaskade eigentlich immer im Kopf zu behalten. Also ich fange immer ganz vorne an. Also auch jemand, der zu mir kommt in der letzten Stufe vom Stress, ne, mit einer schweren Depression oder in dieser völligen Erschöpfung, da fange ich wieder vorne beim Cortisol an, weil ich muss ja die Systeme, die eigentlich funktionieren sollen, die muss ich ja wieder in die Balance bringen, reparieren sozusagen.
Okay, ja, also es ist total spannend, mal diesen hormonellen Blick auch auf Burnout zu haben, den zum Beispiel in der Psychotherapie ja selten gemacht wird.
Ja.
Und das zeigt nochmal auch, wie wichtig das eigentlich ist, nur dass man das gar nicht ernst genug nehmen kann, eben auch Ausgleichszeiten zum Stress zu machen, damit man eben nicht genau in diesem Teufelskreis landet.
Ja.
Genau, so du arbeitest ja viel mit Hormonen, so wie würde das, wie ist das, was machst du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und seine Symptome beschreibst? Was ist so dein typisches, was ist dein typisches Vorgehen, was ist dein Blick, den du hast?
Genau, ich habe sozusagen vorher schon, lasse ich die Leute einen Fragebogen beantworten, dass man schon mal ganz viele Symptomklassen sozusagen abfragt. Wie ist der Schlaf? Was gab es früher schon bei Frauen? Wie ist der Zyklus? Gab es eine Schwangerschaft, Stillzeiten, irgendwelche gynäkologischen Probleme? Aber auch sowas wie die Ernährung. Wie regelmäßig ist die? Auch das hat ja was mit Stress zu tun, ob ich überhaupt regelmäßig dazu komme, meinen Körper zu ernähren oder ob das nur sehr unregelmäßig oder mit Fast Food passiert und so. Das hat alles sozusagen ja eine Auswirkung und deshalb versuche ich das schon mal abzufragen. Und dann spreche ich mit den Leuten und das kostet Zeit. Also gerade am Anfang kostet das einfach viel Zeit, mindestens eine Stunde, um erstmal rauszufinden, okay, wo müssen wir denn hingucken? Welche Hormone sind denn betroffen? Das hast du jetzt vielleicht eben schon gehört bei diesem, wenn ich so über Stress nachdenke, dann gucke ich mir ja sozusagen immer im Hirn immer an, okay, an welcher Stufe stehen wir jetzt eigentlich schon? Was müssen wir untersuchen? Müssen wir das Cortisol untersuchen? Müssen wir die Schilddrüse untersuchen? Die Eierstöcke? Müssen wir aber vielleicht auch Serotonin, Dopamin? Müssen wir dahin gucken? Ne? Also das ist sozusagen... das formt sich dann übers Gespräch und alle Informationen, die ich bekomme, versuche ich ein Bild zusammenzumachen. In meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben, da bezeichne ich das Hormonsystem immer wie ein Mobile. Und das ist tatsächlich auch so ein ganz gutes Bild. Alle Hormone spielen eine Rolle und das Mobile ist nur perfekt austariert, wenn alle Hormone perfekt austariert sind. Dann schwingt das schön, das sieht schön aus, Baby schläft ein. Aber wenn so ein Mobile ein bisschen im Ungleichgewicht ist, also eine Stelle ist ein bisschen zu schwer oder zu leicht, dann eiert nicht nur die Stelle, sondern dann ist ja das gesamte Mobile im Schwanken. Und das ist vielleicht so ein ganz gutes Bild. Das heißt, man muss ein bisschen detektiv spielen und dann schauen, okay, wo ist die Stelle, wo könnte die sein und dann gezielt dort Diagnostik machen und das dann therapieren. Und wenn man es nicht genau weiß, muss man größer gucken. Wenn man es vorher schon besser sagen kann, kann man natürlich ein bisschen kleiner gucken.
Spannend, ja, auch voll schön. Also ich finde, es ist ja so selten irgendwie, dass in der Schulmedizin jemand sich so viel Zeit nimmt, Dinge wirklich auch zu erforschen. Das finde ich irgendwie einen total schönen Ansatz. Jetzt können natürlich nicht alle Menschen zu dir kommen, nehme ich an. Was wäre denn so ein Weg, wie man sich vielleicht selber helfen kann? Also wir haben jetzt ja zum Beispiel drüber gesprochen, Östrogendominanz könnte ein Thema sein, zu viele Stresshormone im Blut. So, gibt es denn Dinge, die wir generell selbst tun können, um unser Hormonsystem, um das Mobile, das wir übrigens auch in der systemischen Therapie viel als Bild nutzen.
Ja, ist ein schönes Bild, finde ich auch.
Was können wir vielleicht tun, um uns selbst zu helfen, als ersten Schritt zumindest, wenn wir jetzt nicht in einer akuten Krise sind natürlich oder so?
Genau. Auch in der akuten Krise übrigens, weil eigentlich sind die Sachen immer ganz gleich. Und ich vergleiche das mal mit Kindererziehung oder Hundeerziehung, ist egal. Jeder, was er zu Hause hat. Also, was brauchen wir am Anfang vom Leben, wenn wir noch nichts können und wenn wir das ganze Leben erst frisch entdecken müssen? Naja, wir brauchen ganz viel Struktur. Und das ist tatsächlich so das, was ich jedem ans Herz legen kann, wenn man das Gefühl hat, okay, ich struggle, ich komme nicht mehr klar, dann führt ganz, ganz feste Routinen in euren Alltag ein. Das bringt ganz viel Ruhe in den Körper, weil das ist ja was, worüber man dann nicht nachdenken muss. Das muss der Körper nicht noch auf dem Schirm haben. Man muss das nicht irgendwo noch im Hinterkopf haben, sondern man kann erstmal Routinen einführen. Und was meine ich damit? Steht immer zur selben Zeit auf. Geh immer zur selben Zeit ins Bett, hör 1,5 Stunden vor der Bettgehzeit auf, in den Fernseher zu gucken, nimm ein Buch in die Hand, mach Licht aus. Ganz, ganz feste Routinen, mach Routinen, führe Routinen ein. Immer zur selben Zeit was essen, schreib dir einen Wochenplan, geh einmal die Woche einkaufen, schreib dir einen Wochenplan, was du isst, isst meinetwegen alle 3 Tage dasselbe. Gerade wenn man sehr im Hamsterrad schon drin ist, erleichtert das halt das Leben und führt dazu, dass wir uns Zeiten freischaufeln, in denen wir wieder durchatmen können. Und das wäre jetzt der zweite Tipp, ne? Atmen, das klingt immer so einfach, aber bewusstes Atmen nutzen wir viel zu selten. Wir können unser peripheres Nerven- oder vegetatives Nervensystem, das ist der Parasympathikus, den können wir über die Atmung aktivieren. Und Stress bedeutet, es ist immer der Sympathikus aktiv, das ist unser Alarmsystem, nervlich gesehen. Und der Parasympathikus ist die Bremse, der beruhigende Pol, die Verdauung und so weiter. Und die einzige Körperfunktion, die wir ja aktiv steuern können, wir können nicht unseren Blutdruck sagen, hier geh mal hoch oder geh runter oder unseren Puls oder unsere Körpertemperatur. Aber wir können unsere Atmung, die eigentlich ja unbewusst passiert, die können wir auch bewusst steuern. Und wir haben eben schon gelernt, Stress führt dazu, dass wir schneller atmen. Das merken wir gar nicht. Also das ist ganz spannend, weil so Messmethoden oder manche Menschen tragen ja mittlerweile so Wearables, Apple Watch und diese ganzen Sachen, wo man das mal sehen kann, wie meine Atemfrequenz ist. Und die ist, wenn ich chronisch gestresst bin, viel höher, als wenn ich entspannt bin. Wenn wir entspannt sind, atmen wir so 12 bis 14 Mal pro Minute und im Stress sind es vielleicht 20 Mal. Das merken wir aber nicht, weil das noch lange kein Hyperventilieren ist, sondern es ist einfach nur eine schnelle oberflächliche Atmung, die unserem Körper aber immer sogar auch zeigt, hier ist Stress, 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 Stress. Und wenn wir uns jetzt mal hinsetzen und 5 Minuten ganz langsam bewusst atmen, die bestuntersuchteste Atmung ist die 4:6 Atmung, 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich würde alle langsame Atmung funktionieren. Aber wer einfach mal eine Anleitung braucht, ja, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen, 5 Minuten lang. Das bedeutet, wir atmen nur 6 Mal pro Minute und nicht 20 Mal, aber auch nicht 12 Mal. Wir atmen also bewusst sehr, sehr langsam. Je gestresster man ist, desto anstrengender ist das. Also viele Menschen, die sehr, sehr gestresst sind, sagen erstmal, boah, ich schaffe das gar keine 5 Minuten, das ist ja total anstrengend, weil eben dieses langsame Atmen gar nicht mehr gewohnt ist. Und wenn man das macht, 5 Mal am Tag, 5 Minuten, das ist jetzt schon wieder für viele Leute viel, obwohl es nur 25 Minuten sind und die Zeit hat man. Man sitzt mal auf Toilette, man trinkt mal irgendwo einen Kaffee oder man sitzt im Auto und steht an der Ampel. Also wir haben diese Zeit, wir müssen sie nur dann dafür nutzen. Und die können wir nutzen und wir können unser vegetatives Nervensystem damit aktivieren und damit viel mehr Ruhe in unseren Körper bringen und damit unsere Hormone regulieren. Das wäre zum Beispiel was jeder machen kann, kostet gar nichts. Und kann ganz viel Wirkung haben. In diesem Prinzip funktionieren ja ganz viele Entspannungstechniken, Yoga und Meditation und so weiter. Die haben auch alle immer einen Anteil bewusstes Atmen oder langsames Atmen. Da kommt das her. Und wer aber keine Zeit hat für einen Yogakurs, ja, der kann sich auch einfach so mal Zeit nehmen. Und wenn man mit einer Minute startet, ist das auch schon mehr, als wir oft im Alltag Zeit haben oder uns Zeit nehmen.
Ja, das ist ein super Hinweis. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Atmung in meiner Praxis und finde, dass das auch ein super, einfach das beste Tool ist. Den Atem haben wir immer dabei und der kann uns wirklich so schnell helfen, in einen anderen Zustand zu kommen. Das finde ich total toll. Wie ist es denn? Ich habe mich gerade noch gefragt, Ernährung, kann die ein Baustein sein? Und vielleicht auch, wie ist es mit unseren Beziehungen? Können die auch unserem Hormonsystem gut tun oder vielleicht auch manchmal nicht so gut tun?
Ja, ganz wichtig. Also Ernährung, gibt es jetzt keine so ganz pauschale Antwort. Wenn es eine pauschale Ernährung gäbe, die für alle gleich gut ist, dann wüssten wir das. Nein, dafür haben wir keine pauschale Antwort. Das ist ein bisschen individueller. Ich sag mal so, für die allermeisten Menschen ist tatsächlich erstmal eine Routine gut. Also erstmal regelmäßig essen und möglichst abwechslungsreich. Also wenn man selber weiß, okay, ich esse eigentlich dreimal am Tag ein Stück Brot, dann würde ich das jetzt erstmal als nicht besonders abwechslungsreich bezeichnen. Und wenn man da dann anfängt, okay, und einmal ersetze ich jetzt mit einer Schüssel Joghurt oder so. Ja. Egal, was einmal schmeckt, ne? Es kommt erstmal nicht so drauf an, aber dass man da so kleine Veränderungen reinbringt, das ist zum Beispiel was. Das merke ich sehr häufig bei sehr gestressten Menschen, dass da wird dann sehr einfach gegessen. Ne? Ein Brot ist schnell geschmiert, das stimmt ja auch. Aber es ernährt uns eben nicht vollends. Ne? Wir brauchen eben Gemüse, wir brauchen Obst, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Fisch. Und wenn wir das sozusagen alles weglassen, um schnell eine Stulle zu essen, dann ist das einfach keine gute Ernährung, die uns mit allen Stoffen versorgt, die wir wieder brauchen, um Hormone zu bilden.
Okay.
Also Regelmäßigkeit und bei den Sozialkontakten, das ist tatsächlich wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in beide Richtungen. Du hast schon gesagt, wann tut es uns gut? Naja, alle Sozialkontakte gehören zu unserem Leben und gehören immer dazu, Oxytocin zum Beispiel auszuschütten. Das ist ein Hormon, das nennen wir das Bindungshormon. Das wird nicht nur ausgeschüttet bei Geburt und wenn wir ein Baby in der Hand halten, sondern immer, wenn wir uns körperlich irgendwie näher kommen, wenn wir uns die Hand geben, wenn wir uns küssen, wenn wir uns umarmen, wenn wir einfach nur mit netten Menschen zusammen lachen, dann schütten wir Oxytocin aus, also ein ganz wichtiges Hormon. Oder eben auch Glückshormone, wenn wir was Tolles zusammen erleben, dass wir dann Dopamin zum Beispiel ausschütten. Das ist ganz wichtig. Und die zweite Sache ist, wenn wir nicht so gute Beziehungen haben, wie zum Beispiel eine Paarbeziehung, in der es ganz viel Stress gibt oder auch mit Kindern, Teenager-Kinder, keine Ahnung, können super anstrengend sein und es gibt immer Zoff, dann führt das natürlich dazu, das kennt auch jeder, dass unsere Stresshormone steigen und dass uns diese Kontakte gar nicht gut tun. Das heißt nicht, dass man alle Kontakte immer abbrechen muss, aber manchmal darf man ernst nehmen, dass diese gemeinsame Zeit ein Stressor ist und dass man auch Pausen von dieser gemeinsamen Zeit braucht, auch wenn man verheiratet ist oder wenn das das eigene Kind ist. Und dass das allen gut tut, wenn man auch Pausen davon hat, wenn man auch mal was alleine macht oder mit jemand anderem zusammen. Und das bedeutet nicht, dass man den Kontakt abbrechen muss oder dass die Liebe weg ist, sondern das kann einfach auch gut tun, um diesem alltäglichen Stress sozusagen mal ein bisschen zu entgehen und dann mit neuer Kraft, neuer Energie, neuer Freude sich wieder zu begegnen.
Ja, total spannend. Dann hast du uns ja heute eigentlich schon jede Menge Handlungsschritte mitgegeben, die wir so gehen können, wenn unsere Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Angefangen von, was du am Anfang gesagt hast, mit, dass man vielleicht mal überprüfen könnte mit Weichspülern und so weiter, mit Umweltfaktoren und Stressmanagement, Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte und so weiter. Gibt es denn noch irgendwas, was dir im Bereich Hormone, wo du vielleicht denkst, das verstehen viele Menschen total falsch oder das wäre vielleicht noch eine Message, die dir total wichtig wäre, wenn es um das Thema Hormone geht?
Eine Message ist immer schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, mein Buch zu lesen, weil ich habe sehr viele ganz tolle, ganz wichtige Sachen aufgeschrieben. Da sind auch viele praktische Tipps drin, was man machen kann. Also es ist jetzt kein Buch, wo drin steht, jeder soll Hormone nehmen, sondern Hormone nehmen ist einfach nur eine Methode oder ein Werkzeug in bestimmten Situationen, was man nutzen kann. Aber eben auch, wir haben eben viele andere Möglichkeiten, um Hormone zu regulieren und zu verbessern. Und dazu gehören ja zum Beispiel auch die Nährstoffe. Und das wäre mir immer so ein Anliegen. Das ist auch was, was jeder machen kann, was man, womit man sich beschäftigen kann zumindest. Man kann nicht immer alles alleine. Also ich bin mal ganz vorsichtig, aber ich sag mal so, die Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist auch eine sehr werbungsstarke, reiche Industrie, die gut da drin sind, uns Sachen zu verkaufen, und wir brauchen die vielleicht gar nicht alle. Aber was schon so ist, dass viele Menschen Nährstoffdefizite haben, und man kann die einfach individuell messen. Und das kann ich jedem empfehlen. Ich meine, unser Auto geht auch einmal im Jahr in die Inspektion. Das kann man mit unserem Körper eigentlich genauso machen. Man muss dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen und mal ein Labor machen. Das nennt man eben so ein funktionelles Labor oder so ein Nährstofflabor. Und dass man dann mal guckt, okay, was ist denn bei mir? Fehlt mir denn Magnesium? Brauche ich Magnesium? Oder habe ich zu viel? Das ist eigentlich nie der Fall, aber so. Wie ist das mit den Vitaminen? Wie ist das mit den Fettsäuren? Wie ist das mit den Eiweißen? Und wie ist das eben mit den Spurenelementen? Dazu gehört das Magnesium, aber auch das Selen, das Jod, das Kalium. Da gehört so eine ganze Menge Eisen, ganze Menge Sachen dazu. Und da kann man dann eben gezielt gucken, brauche ich irgendwas oder brauche ich nichts. Mhm. Eine Sache, die vielleicht jeder schon mal gehört hat, ist das Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich auch ein Hormon. Und deshalb lohnt es sich einfach zu gucken, habe ich einen guten Vitamin D-Spiegel, ja oder nein. Und da findet man aber auch gute Anleitungen und auch Referenzwerte und wie man das misst und was man dann einnehmen muss, in meinem Buch zum Beispiel.
Mhm. Ja, ich werde dein Buch auf jeden Fall auch verlinken, damit sich alle das angucken können, genauso wie deine Praxis-Webseite sozusagen. Gerne. Wie ist es denn jetzt, ich frage mich gerade noch so, wenn jetzt Menschen zuhören und die möchten vielleicht jemanden finden, der einem helfen kann mit diesem Thema, aber die wohnen vielleicht ganz weit weg von dem Ort, wo du wohnst. Gibt es eine gute Möglichkeit, jemanden zu finden, der sich mit Hormonen beschäftigt? Weil es geht ja nicht jeder so ganzheitlich an das Thema heran wie du.
Genau, also da ist es immer so, man muss erstmal die Leute drauf ansprechen. Es gibt es gibt zwar einen Facharzt für Hormone, das ist der Endokrinologe, aber es gibt sehr, sehr wenig Endokrinologen in Deutschland. Und die behandeln dann eben häufig eher die ganz ausgeprägten, ganz dramatischen Hormonstörungen oder die angeborenen und so weiter, weil es gibt halt zu wenige. Die können sich nicht um jede Hormonstörung kümmern. Und dann gibt es eine Menge Hormoncoaches, und da muss man auch eben gucken, wie sind die ausgebildet und so weiter. Aber man braucht erstmal jemanden, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Das kann der Hausarzt sein, das kann der Gynäkologe sein, manchmal ist es der Orthopäde oder wie in meinem Fall jemand, der sich komplett auf dieses Thema spezialisiert hat. Und dann muss man, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Also in meinem Buch habe ich auch ein paar Seiten verlinkt. Zum Beispiel, es gibt mittlerweile so Therapeutenfinderlisten für Hormontherapeuten, wo man auch nach Postleitzahl zum Beispiel suchen kann. Viele bieten mittlerweile Videosprechstunden an. Das mache ich auch, einfach, dass man auch Fernbehandlungen durchführen kann.
Ach super, okay.
Genau, weil es geht vor allen Dingen um das Gespräch. Das können wir auch per Video machen. Und es geht dann um Laborwerte. Und das kann man ja dann auch über Video besprechen, was da rausgekommen ist sozusagen. Ja.
Okay, ja, das ist ja super, dass du das auch online machst. Das heißt, dann könnte man auch, wenn man woanders wohnt, sozusagen mit dir in Kontakt kommen und das dann so klären.
Genau.
Okay, super. Ja, vielen Dank für die vielen Impulse. Ist noch eine letzte Botschaft, die du uns gerne mitgeben würdest für heute?
Ja, also immer einfach die Hormone mitdenken, dass man so ein bisschen auf dem Schirm hat, egal was in meinem Körper gerade los ist, einfach ein bisschen im Hinterkopf haben, Hormone spielen damit eine Rolle. Das heißt nicht, dass Hormone die einzige Ursache für irgendwas sind oder die einzige Lösung, das will ich gar nicht sagen, und auch nicht, dass jeder Hormone braucht, aber dass die einfach zu wenig mitbedacht werden und dass man eben dann schauen kann, okay, wenn Hormone vielleicht bei meinem Thema eine Rolle spielen, was kann ich denn dann tun? Und dann spielen alle diese Sachen, ne? Was ist in meiner Umwelt, was ist in meiner Ernährung, was ist in meiner Bewegung, dann spielen die einfach eine Rolle. Und dass die eine Wirkung haben, hat jeder von uns schon mal gemerkt. Also wenn wir uns anders ernähren oder wenn wir uns mehr bewegen, dass das körperliche und geistige und psychische Auswirkungen hat. Aber eben, wo es herkommt oder die Ursache dafür, das sind meistens tatsächlich die Hormone. Und das ist, vielleicht kann man da den Blick öfter mal hinwenden.
Ja, vielen Dank, Marike. Ich bin mir sicher, dass du heute vielen Menschen geholfen hast, das Thema Hormone nochmal irgendwie stärker in den Fokus zu nehmen und sich da auch, ja, jetzt vielleicht ein bisschen sicherer aufgestellt zu fühlen, was woher kommen könnte. Und ja, ich werde auf jeden Fall die Website und das Buch auch nochmal verlinken in den Shownotes. Und ja, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Gerne, war voll schön.
Ja, wie immer auch vielen Dank an dich, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du der Folge bis zum Ende gelauscht hast. Und ja, wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du ihn auf deiner Lieblings-Podcast-App mit 5 Sternen bewertest oder aber ihn mit Menschen teilst, denen er vielleicht auch weiterhelfen könnte. Wie immer kannst du auf Instagram oder auf Spotify oder auf YouTube kommentieren und uns wissen lassen, wie dir die Folge gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.